selbst in deinem Leben, in meinem Leben, durch den Heiligen Geist. Und Petrus sagt mal so schön in der Apostelgeschichte 15, als er sich rechtfertigen musste oder Paulus sich rechtfertigen musste, warum jetzt auch die Heiden auf einmal zum Volk Gottes dazugehören können durch Jesus. Er sagt, ihr seht doch selber, sie haben den Heiligen Geist von Gott bekommen, nachdem ihre Herzen durch den Glauben gereinigt wurden. Da haben wir auch schon ganz tolle Aussagen drin. Also wer bekommt den Heiligen Geist? Wann bekomme ich den Heiligen Geist? Wie bekomme ich den Heiligen Geist, dass Gott in mir wohnt? Nachdem ihre Herzen durch den Glauben an Jesus Christus gereinigt wurden, hat Gott seinen Heiligen Geist in die Herzen der Menschen gegeben. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du Jesus vertraust und das angenommen hast, was er am Kreuz für dich getan hat, nämlich da ist er für deine Sünden, für deine Vergangenheit, für deine Schuld und für diesen ganzen Haufen gestorben, wenn du das annimmst und darauf vertraust, dass Jesus dafür bezahlt hat, ist dein Herz gereinigt und Gott gibt seinen Heiligen Geist in dein Leben und ist präsent. Das ist riesig. Gott ist nicht der Ferne oder Anonyme oder Unpersönliche, sondern er ist so nahe gekommen, dass er in deinem Leben wohnen möchte, zu Hause sein will, in deinem Herzen. Der Heilige Geist hat ganz unterschiedliche Namen. Er wird mal der Tröster genannt, Paraklet. Also er will dich ermutigen, er will dich trösten, er will dich stärken. Er wird auch mal Geist der Liebe genannt. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes, die völlig anders ist wie unsere Liebe, die schnell an ihre Grenzen kommt, bei irgendwelchen Unannehmlichkeiten, aber die Liebe Gottes, die absolut ist und unendlich ist, ist ausgeschüttet in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Nicht getröpfelt, auch wenn wir so tröpfelsweise rumlaufen, sondern die Liebe Gottes ist ausgeschüttet. Wer schon mal so einen richtigen Wolkenbruch erlebt hat, oder wenn jemand einmal einen Eimer Wasser überschüttet, die Liebe Gottes ist ausgeschüttet, ausgegossen, in dein Herz. Und dann sagt die Bibel, mit diesem Heiligen Geist hat Gott dich versiegelt, ein Siegel draufgedrückt, dass dich niemand knacken darf und niemand aus der Hand des Vaters reißen darf und du ankommen wirst in der himmlischen Heimat, wo du dann Jesus mal sehen wirst. Und mit diesem Heiligen Geist hat er dich gesalbt, damit du sein Wort verstehen kannst, damit du seinen Willen verstehen kannst und ein vollmächtiges Leben als Christ in dieser Welt leben kannst. Der Heilige Geist hilft dir beim Beten. Der Heilige Geist öffnet immer wieder deine Augen, deine Herzensaugen für Jesus, dass du dich freuen kannst, dass du ihn anbeten kannst. Der Heilige Geist korrigiert dich, er ermutigt dich. Er ist kein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und man könnte so ins Schwärmen kommen und ich könnte eine ganze Stunde davon reden, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir an Jesus glauben, eine ganze Stunde davon reden, was der Heilige Geist in deinem Leben tut und tun möchte. Das ist gewaltig. Und trotzdem fragt man sich ja, warum sind Christen so unterschiedlich? Nicht nur in dem, wie sie sich anziehen, wie sie aussehen, sondern wie sie eigentlich hier in dieser Welt leben. Warum sind Christen so unterschiedlich? Natürlich haben wir verschiedene Begabungen, verschiedene Persönlichkeitstypen sind wir auch. Und das bleibt auch erhalten und das muss man erkennen und das ergänzt sich. Aber wenn es darum geht, Jesus zu dienen, Jesus zu lieben, Jesus in dieser Welt zu bezeugen, sich zu freuen, ermutigt zu sein, stark zu sein im Glauben, unterwegs zu sein, sind Christen so unterschiedlich. Die einen leben ein kraftloses Christsein dahin. Ja. Und brauchen ständig Trostlieder, obwohl wir keinen Krieg haben. Ich weiß, es gibt Krankheiten, ich will niemandem Unrecht tun. Aber sie brauchen ständig Trostlieder und ständig Sorgenlieder und ständig Ermutigungslieder und am besten jeden Morgen noch einen Tritt, dass es ein bisschen geht. Und die anderen sind immer wieder mit Freude gefüllt, immer wieder damit gefüllt, Kraft zu haben, Jesus zu bekennen, mit ihm zu leben, die Bibel, sein Wort zu lieben. Und gerne Zeit im Gebet mit dem lebendigen Gott zu verbringen. Liegt das am Wetter? Manche sind wetterwindisch und wetterfühlig. Liegt es an den Nachrichten, die man immer wieder hört? Manche hören nur negative Nachrichten. Da kann man ja nur gedrückt durch die Welt gehen. Liegt es an dem, was gerade passiert ist? Oder könnte es nicht, und das ist die Wahrheit, könnte es nicht an der Präsenz des Heiligen Geistes in deinem Leben liegen? Denn das, was du als Christ bist, ist nicht das, was du aus dir selber machen kannst. Denn das, was du als Christ bist, ist nicht das, was die Gemeinde aus dir macht. Oder irgendwelche Brüder und Schwestern im Glauben. Das, was du als Christ bist, ist das, was der Heilige Geist in dir, mit dir und durch dich und für dich tun kann. Das ist das ganze Geheimnis des Glaubens und eines vollmächtigen Glaubens. Und es liegt bei Gott. Und es liegt nicht bei mir. Und er hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben, so wir an Jesus Christus glauben. Für mich, für dich ist es nur, und da kommt die Erklärung her, warum es so unterschiedlich ist, auch im eigenen Erfahren über die Jahre oder auch unter uns oder unter manchen Gemeinden. An uns liegt dieser eine Part, wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Wie viel Raum gebe ich ihm in meinem Leben? Der Heilige Geist ist eine Person, sagt die Bibel. Wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Welche Rechte, welchen Raum, welchen Einfluss hat er in meinem Leben, in meinem Herzen? Das ist die entscheidende Frage. Und ich möchte uns zwei Seiten zeigen. Zum einen die Seite, wie es nicht sein soll. Und dann nochmal als zweites, was uns da gesagt wird, hey, darauf achte, so soll es sein. Wir haben ja unterschiedliche Begriffe im Neuen Testament, wenn es um den Umgang mit dem Heiligen Geist geht. Es sind oft negative Begriffe, sozusagen widersteht nicht dem Heiligen Geist. Wenn er dir was sagen will, wenn er dich führen will und weißt genau, das ist von Gott dran, aber ich sage, nein, will ich nicht. Widerstehe nicht dem Heiligen Geist. Oder wir haben eine Bibelstelle wie lästere nicht den Heiligen Geist. Das sind extreme Aussagen, die wir jetzt vielleicht nicht ganz erklären können. Aber wir haben auch eine Aussage wie dämpft nicht den Heiligen Geist, löscht ihn nicht aus. Wo vielleicht eine geistliche Bewegung sich Bahn bricht, die wir nicht so ganz einordnen können in unsere Erfahrungen, in unser theologisches System. Und am Anfang ist er meistens auch ein bisschen mit Kinderdings Schuhen begleitet und dann wird es gleich gelöscht. Und wie viele Erweckungen und geistliche Erneuerungen wurden vielleicht dadurch auch schon im Keim erstickt. Mir geht es aber um diesen einen Begriff aus der Fülle der Begriffe, der wird hier in diesem Bibelvers deutlich gemacht. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Also Jesus hat uns erlöst, er will uns ans Ziel bringen, wir sind sein Eigentum und der Heilige Geist ist das Siegel darauf. Und nun sollen wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist und du ihn betrübst, dann kannst du kein vollmächtiges, frohes, starkes Christsein leben. Man kann dieses Wort auch übersetzen mit, mach den Heiligen Geist nicht traurig. Da merken wir, es ist eine Persönlichkeit, ne? Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, macht den Heiligen Geist nicht traurig. Oder man könnte auch übersetzen mit, ärgert den Heiligen Geist nicht. Aus der damaligen griechischen Umwelt kommt dieses griechische Wort in einem Zusammenhang vor von Ptolemäus. Da wird zitiert, da wurde ein König durch Rebellion des Volkes vom Thron abgesetzt. Und da wird gesagt, dieser König wurde dadurch verärgert, betrübt, traurig gemacht. Und dieses Wort nimmt nun Gott und setzt es für den Heiligen Geist ein, der in deinem Leben ist, der auf dem Thron deines Lebens sein soll. Und wenn er vom Thron verstoßen wird, weil dein Ich auf dem Thron ist, dann betrübst du den Heiligen Geist, dann ärgerst du ihn und machst ihn traurig. Ich bin davon überzeugt, Christen, die den Heiligen Geist betrüben, sind trübe Christen. Das ist die Antwort auf dein trübes Dasein, ne? Weil du den Heiligen Geist betrübst. Christen, die den Heiligen Geist traurig machen, sind permanent traurige Christen. Und Paulus konnte sogar im Gefängnis schreiben, freut euch in dem Herrn und ich freue mich und so weiter. Es gibt keinen Grund, permanent traurig zu sein. Und Christen, die den Heiligen Geist ärgern, sind verärgerte Christen. Und Christen, die den Heiligen Geist beleidigen, sind ständig beleidigte Leberwürste hier in dieser Welt. Da ist ein großer Zusammenhang. Und nochmal dieser Satz, Christen, die den Heiligen Geist betrüben, so ein trübe oder betrübte Christen, jetzt hast du endlich die Antwort auf deinen Herzenszustand. Es geht nicht um Momentaufnahmen, sondern um Permanentaufnahmen. Jetzt hast du die Antwort bekommen. Und ich glaube, wir alle spüren relativ genau, wenn wir den Heiligen Geist betrüben. Ich spüre das wirklich. Und ich merke das. Das Erste ist, es geht mir ein bisschen die Freude weg. Das Zweite, es geht mir ein bisschen die Kraft weg, für Jesus unterwegs sein. Das Dritte, ich habe nicht mehr so einen Bock zum Bibellesen. Das Vierte, so intime Gemeinschaft mit Jesus im persönlichen Gespräch, naja, verschieben wir mal. Verschieben wir nochmal wieder. Wir haben eine Antwort darauf, wie der Geist betrübt wird durch den Bibelvers davor. Das gehört wirklich zusammen. Da ist die Antwort, wo Paulus schreibt, verzichtet auf schlechtes Gerede. Oder wie Luther übersetzt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen. Das heißt, anders gesagt, wenn aus meinem Mund faules Geschwätz kommt, also ein Gerede, was letztendlich den Geruch der Verwesung mitbringt, also nicht erbaut, nicht ermutigt, nicht in guter Weise korrigiert, sondern zerstört und Hoffnungen zerbricht und Leute in die Depression führt, statt in die Hoffnung. Wenn aus meinem Mund also dieses negative Gerede und Geschwätz kommt, dann betrübe ich den Heiligen Geist in mir. Und wie viel wird auch in der Gemeinde und unter Christen, wie viel wird schlecht geredet und gemeckert und geschimpft, hintenrum und hinterm Rücken und hier und da. Und ich bin jetzt seit 1990 Pastor und würde sagen, das ist das Hauptübel der Gemeinde Jesu Christi und eines der Hauptübel im persönlichen Leben eines Christen. Dieses schlechte Reden. Man kann sogar schlecht reden unter dem Vorwand und dann beten wir auch noch dafür. Das können wir Christen ja viel besser machen, wie Leute, die nicht glauben. So ein kleines frommes Mäntelchen darüber, über jemanden herziehen, über jemanden schlecht reden, irgendwas passt ja nicht, wahrscheinlich passt heute Morgen der Lobpreis nicht. Kann man ja nachher dung, man könnte auch mit jemandem persönlich sprechen. Und man betrübt den Heiligen Geist. Wenn ich habe das Beispiel schon öfters gesagt, aber es stimmt wirklich. Ne? Wenn ich meiner Frau einen reindrücke, irgend so eine blöde Bemerkung am Morgen, das kann man ja ganz schnell machen. Und wenn man eng verbunden ist und sich lieb hat, dann es rutschen ein Dinge raus. Nahe könnte man sich dahin beißen, kommt man aber nicht hin. Aber ich merke innerhalb von 10 Sekunden danach, dass ich den Geist Gottes in mir betrübt habe. Das merke ich durch nichts so sehr wie durch mein Reden. Eben falsches Reden, negatives Reden, zerstörerisches Reden, statt aufbauendes und von Liebe gefülltes Reden, da darf man auch mal kritisieren. Aber welch ein Geist steckt dahinter, wenn ich es tue? Das ist die Frage. Das ist diese eine Seite, wenn es darum geht, wie ist das mit dem Heiligen Geist in deinem Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst? Ist er traurig in deinem Leben? Betrübt? Vielleicht auch ein bisschen verärgert? Durch dein schlechtes, negatives Reden. Natürlich auch durch Handeln. Aber lassen wir diesen Punkt mal heute Morgen im Vordergrund stehen. Dann kann man Gott doch einfach nur bitten, vergib mir. Da kann man doch einfach sagen, lass mich lieber mal schweigen, bevor ich irgendein Zeugs daherrede über jemanden oder sowas. Oder Gott bitten, gib mir Weisheit. Lass die Motivation meines Herzens stimmen. Und da liegt dir das Übel. Gehe ich durch die Welt mit der Herzensmotivation, alle, die besser sind wie ich, sind meine Konkurrenten, da muss ich mal erstmal. Alle, deren Nase mir nicht gefällt, da muss ich auch erstmal. Am Ende bleibe ich alleine noch übrig. Oder gehe ich mit der Motivation in meinem Herzen durchs Leben und sage, wo ist jemand, den ich stärken kann? Wo ist jemand, den ich ermutigen kann? Wo ist jemanden, dem ich mal ein Kompliment machen kann? Wo ist jemanden, den ich auf Jesus hinweisen kann? Wo ist jemanden, dem ich die Tür zur Hoffnung öffnen kann? Wo ist jemand? Das lass meine Lebensaufgabe sein. Dafür lass mich unterwegs sein. Und du wirst staunen, wie der Heilige Geist dein Leben erfüllt und erfüllt. Und wenn du versagt hast, darfst du wieder aufstehen. Ich muss das auch immer wieder machen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Christen, die den Geist Gottes betrüben, sind trübe Christen. Mentalität hin, Mentalität her. Christen, die den Heiligen Geist betrüben, sind trübe Christen. Und wir brauchen Umkehr und Vergebung und sollten ganz besonders auf unser Reden achten, wie ich gerade beschrieben habe. Schauen wir auch im zweiten Teil auf die positive Seite. Die Bibel sagt ja nicht nur, wenn es um den Heiligen Geist in deinem Leben geht, dann mach das nicht, mach dies nicht, mach jenes nicht, pass auf, pass auf, pass auf. Sondern sie sagt ja auch, was stattdessen wichtig ist. Und wir haben hier auch im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, einen ganz wichtigen Vers. Da heißt, schreibt Paulus an die Christen wohlgemerkt, nicht an irgendwelche gottlosen Heiden oder so, sondern Menschen, die mit Jesus leben, und sagt, und sauft euch nicht voll Wein, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also es gibt auch manchmal so, da heißt es, sauft euch oder betrinkt euch nicht übermäßig mit Wein, weil daraus ein unordentliches Leben entsteht. Aber ich finde das gut, dass hier bei Luther übersetzt und festgehalten ist, nein, nicht ein unordentliches Leben nur, sondern ein unordentliches Wesen. Weil es gibt dort eine Wesensveränderung, die ich nicht einfach wieder so durch Anstrengung herstellen kann. Ja, alle, die keinen Wein mögen, freuen sich jetzt. Und das kann man in Bayern ja auch schnell sagen, da gibt es ja Bier, ne? In Hülle und Fülle. Aber die Bibel sagt ja prinzipiell nichts gegen Wein. Das erste Wunder, das Jesus tat, war die Vermehrung Wasser in Wein. Und zwar eine ganze Menge. Die Leute hatten schon ganz schön Wein getrunken vorher. Oder in Sprüchen heißt mal, der Wein erfreut das Herz eines Menschen. Und Paulus schreibt selbst mal seinem angeschlagenen Timotheus, er hatte wohl mit dem Bauch zu tun, dem schreibt er, nimm auch nicht nur Wasser, sondern auch ein bisschen Wein zu dir, ne? Das tut dir gut. Also die Bibel sagt gar nichts gegen Wein, auch nichts gegen Bohnenkaffee und Sahnetorte. Aber wenn es in Übermaßen ist, oder gegen Pfeife rauchen, sagt die Bibel auch nichts, aber wenn es in Übermaßen ist und dadurch Probleme zugedeckt werden, statt gelöst werden, dann entsteht die Sucht, dann entsteht die Abhängigkeit, dann verlieren wir die Freiheit. Und dann wird unser Wesen auch als Christen verändert, negativ verändert. Also noch einmal, die Bibel sagt nichts gegen diese Dinge generell. Aber wenn ich das konsumiere, weil ich Defizite habe, die ich überdecken möchte, weil ich Probleme habe, die ich betäuben möchte, dann wird's fatal. So kann es auch mit Tabletten sein. Dann wird's fatal, dann kommen Abhängigkeiten, dann kommen Bindungen, dann wird mein ganzes Denken dreht dann nur noch drum, wo könnte ich wieder Alkohol herkriegen, muss ich ja gar nicht erklären. Und danach irgendwo, shit, ich werde nie wieder Alkohol trinken und warum mache ich das überhaupt? Und man verurteilt sich selber und verdammt sich selber und dann fängt diese ewige Schleife und Spirale. Man ist völlig erfüllt mit dem Thema Wein trinken, in diesem Beispiel. Man ist völlig erfüllt mit diesem Thema. Einmal, wo kriege ich her? Und danach, oh, nie mehr. Wie kann ich nur? Schlimm. Ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Völlig erfüllt mit diesem Thema. Und auch Christen dort in Ephesus haben vielleicht nicht diese Lösungen gefunden in ihrem Leben, die sie sich wünschten. Vielleicht war die Gemeinde auch nicht bereit, Seelsorge zu üben. Vielleicht hatten sie den Draht zu Jesus verloren und betäubten nun mit Alkohol ihre Sorgen, Probleme und unerfüllten Wünsche. Und Paulus sagt, nein, da gibt es einen besseren Weg. Lasst euch erfüllen vom Geist. Und wir merken, in beiden Dingen geht es erstens um was Objektives. Alkohol ist eine objektive Größe. Der Heilige Geist ist eine objektive Größe. Er ist Persönlichkeit Gottes, er ist Person. Und bei beiden geht es aber um eine stark subjektive Auswirkung. Und das ist für die Bibel nicht verführerisch, sondern theologisch sauber. Dass der Geist Gottes als Person in unserem Leben eine subjektive Auswirkung hat auf dein Leben. Da geht es bei subjektiv um Erfüllung, um Sehnsucht, um Gefühle, um meinen Willen, um meine Entscheidungen und all diese Dinge. Das heißt, wir können also nicht von einer Theologie leben. Wir können auch nicht von einem Abstraktum leben, sondern wir müssen auch von Gott her gesehen und wenn es um den Heiligen Geist von etwas leben, was auch eine subjektive Auswirkung hat in meinem Herzen. Der Geist Gottes will meine Sehnsüchte stillen. Der Geist Gottes will mir einen spürbaren Frieden schenken. Der Geist Gottes will mir eine wirkliche Freude schenken in meinem Herzen. Der Geist Gottes will erfahrbar sein in meinem Leben. Und das ist korrekt, weil er die objektive Größe bleibt, der Sohn Gottes, in Bindung und Abhängigkeit zu Jesus Christus, aber eben Gott in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Also, statt dass ihr euch mit Wein betrinkt und betäubt, und die Probleme werden dadurch ja nur größer, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist zum einer Seite ein Passivum, eine passive Form. Damit ist ja, wenn man fragt, wie kann das geschehen, gesagt, okay, da gibt es jetzt keine speziellen Techniken, die du anwenden könntest. Wenn du das machst, wenn du dies machst, wenn du diese Technik fabrizierst, dann kommt der Geist und erfüllt dein Leben. Es ist eine passive Form. Also nicht irgendwelche Mantras und tausend andere Dinge. So macht man das. Und wer die Technik beherrscht, hat den Geist Gottes in der Hand und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Entschuldigung, keine aktive. Jetzt habe ich mich vertan. Ne? Also keine aktive Form. Und deswegen kann man das nicht selber machen, sondern es ist eine passive Form. Deswegen macht Gott das, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und trotzdem gibt es im Griechischen so eine Form dazwischen, zwischen aktiv und passiv. Also die Form will besagen, Gott tut das, er will dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist, aber du kannst ihn darum bitten und du musst vielleicht auch ein paar Dinge beachten, damit Gott das tun kann. So ist diese Verbform zu verstehen. Also Gott tut das, deswegen hier im Deutschen dieses Passive. Er erfüllt dich mit dem Heiligen Geist, er will dich mit dem Geist Gottes erfüllen. Aber du musst auch einige Dinge beachten, wie das dann geschehen kann. Und darüber gibt uns der nächste Vers, Abschnitt Auskunft, und damit komme ich auch dann langsam schon zum Ende. Lass dich erfüllen vom Geist, lass dich erfüllen vom Geist Gottes. Das ist die entscheidende Aussage über ein vollmächtiges christliches Leben. Das macht den Unterschied. Und es sind ein paar Hinweise gegeben. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Ne? Und den Vers danach noch, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Also hier geht es um verbale Ermutigung, zum Teil auch Musikinstrumente, zum Teil auch Singen, aber das Ganze aus echtem, vollem Herzen. Man könnte sich ja fragen, warum hat Gott Lieder erfunden, die man singt? Was ist der Unterschied davon, ob ich jetzt einen Vers spreche, wie die Harnischen in Baden-Württemberg, weil beim Singen zu viele Gefühle hochkommen könnten? Also ob ich einen Bibelvers spreche oder ob ich singe? Was ist der Unterschied? Warum hat Gott die Gabe des Singens gegeben? Inhaltlich überhaupt keinen Unterschied. Null. Also wer nur Wert auf den Inhalt legt, der muss Thema Lieder gar nicht so anfangen. Weder schwacher Inhalt noch starker Inhalt. Also inhaltlich ist zwischen einem Vers lesen, da können wir auch Bibelverse lesen, und singen gar kein Unterschied. Aber von der Emotion her ist ein großer Unterschied. Und da sind wir wieder bei dem Thema, sauft euch nicht voll Wein, dass ihr gute Emotionen habt, sondern singt, spielt, musiziert, damit der Geist Gottes euch durchdringen kann. Auch in euren Sehnsüchten, in euren menschlichen Bedürfnissen, die ja von Gott kommen. Dass man dann abends nicht 3 Stunden am Fernseher hängen muss, um diese Bedürfnisse zu stillen. Und was man alles noch treiben kann. Sondern da muss man singen. Da muss man sich mit Psalmen ermutigen. Da müssen die, die Musikinstrumente können und egal was, einfach musizieren. Und das Ganze mit geistlichen Liedern, wo Jesus die Mitte ist, das finde ich schon sehr wichtig. Und wo Gott auch die Mitte ist. Und es wird uns ein Stück Erfüllung bringen. Und es wird den Geist Gottes in unserem Leben Bahnen schaffen. Auch auf dieser Seite, die ganz wichtig ist. Sonst rutschen zu viele Christen in irgendwelche anderen Abhängigkeiten. wenn es Erweckungsbewegungen gegeben hat, ob im 19. Jahrhundert oder Mitte des 20. Jahrhunderts, das größte Kennzeichen der Erweckungsbewegungen war die Musik. Was haben die Leute gesungen? Wenn meine Eltern zum Beispiel erzählen, so Mitte des 20. Jahrhunderts, wo in unserem Dorf viele, viele zum Glauben kamen, irgendwann nach dem Krieg, da sind die Gitarrenchöre entstanden. Heute muss man vielleicht andere Dinge überlegen. Die haben sich spontan in der Woche und am Sonntag haben die sich getroffen. Da hat fast jeder eine Gitarre dabei gehabt und sie haben gesungen und gesungen und gesungen. Und wir merken, wie das damit zusammenhängt, wenn jemand zum Glauben kommt und wenn jemand erfüllt ist, dass das Seelische auch etwas braucht. Sonst könnte man die ganzen Dinge sprechen. Man müsste sie nicht singen und nicht spielen. Nur ein Beispiel. Also lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, weil wir sind Menschen und Gott hat uns so erschaffen. Wir brauchen das. Dann auch, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Der Geist Gottes wird also dich mehr und mehr erfüllen, je mehr du ein dankbarer Mensch wirst. Je mehr du einfach von deinem Willen her auch sagst, und ich will Gott danken, ich will Gott loben. Und wir haben unendlich viel Gründe, Gott zu danken. Man kann beim Essen und Trinken anfangen, man kann bei der Kleidung und bei der Wohnung und bei der Arbeit und beim Wohlstand und beim Geld und beim Krankenhaus und bei Medizin und bei tausend Sachen, beim schönen Gemeindehaus, bei einer Gemeinde und Brüder und Schwestern und liebe Freunde, Nachbarn. Wenn wir da anfangen zu danken, wir kommen gar nicht mehr zum Bitten, obwohl man das ja darf. Aber wir kommen auf jeden Fall nicht mehr zum Nörgeln, weil Nörgeln und Murren verderbt unser Herz. Und da merken wir, es geht um eine geistliche Dimension, wenn es ums Danken geht, alle Zeit und für alles. Das ist eine harte Sache. Aber wenn jemand im Glauben wächst, weiß er, dass Gott auch schwere Dinge zum Besten gebraucht. Und hier und da gelingt es einem Christen im Voraus, Gott schon mal zu danken. Herr, ich verstehe jetzt überhaupt nicht, warum mein Fahrrad gestohlen wurde. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich danke dir auch nicht, dass es gestohlen wurde. Aber ich danke dir dafür, dass du das Beste daraus machen wirst. Denn du bist Herr und König über allem. Amen. Da habe ich auch dafür gedankt. Aber das so dankt ein reifer Christ, der immer mehr sein Leben in den Händen des lebendigen Gottes erkennt. Also indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, werdet ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dieser letzte Aspekt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Man könnte auch sagen, dass der eine den anderen höher achtet als sich selbst. Das sind die beiden Verse, die wir noch mal lesen wollen, wenn es darum geht, wie steht es mit deinem Christenleben? Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Du suchst überall nach irgendwelchen Gründen. Falschen Bein aufgestanden, jemand hat mich geärgert, da passt was nicht, hier passt was nicht, deswegen muss ich ja. Nein, das stimmt absolut nicht. Sondern wie viel Raum hat der Geist Gottes, ein Geist der Kraft, der Liebe, der Freude und so weiter. Wie viel Raum hat der Geist Gottes in deinem und meinem Herzen? Und wenn wir ihn betrüben durch falsches Gerede, dann sind wir trübe Christen. Aber wenn wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen, wie beschrieben, dann werden wir vom Geist erfüllte Menschen sein. Und man wird es uns anmerken, dass wir einen wunderbaren Herrn haben und dass es sich nicht nur auf dem Papier und in der Theorie, sondern im Leben, in der Praxis, ob Familie, Arbeitsplatz oder Gemeinde, es sich wirklich lohnt, diesem Herrn zu gehören. Denn er rettet nicht nur, sondern er schenkt auch ein neues Leben. Ein neues Leben durch seinen Geist. Ich bete noch. Herr, mit deinem Geist hast du deinen Kindern alles gegeben und auch jedem das Gleiche gegeben. Gott in uns, in unseren Herzen, unfassbar, völlig unverdient, unbegreiflich. Und doch sagst du es in deinem Wort und wir dürfen es erfahren. ob dein Geist uns erfüllt und Raum hat in unserem Leben oder ob wir ihn verärgern, betrüben, in die Ecke drängen und in die Putzkammer unseres Hauses einsperren. Ich bitte für mich, für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde, dass dein Geist uns durchdringt und belebt. Amen.